Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Heute geht es um das Rebranding von Autohaus 24, einem Unternehmen der Sixt Leasing SE. Zwei Unternehmer berichten, wie sie es geschafft haben, das Unternehmen vom Online-Autohaus zum Mobilitätshub zu etablieren. Ich bin Angela Riedel und arbeite im Eventbereich der Manager Lounge. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen ein paar organisatorische Details mitgeben. Dies ist eine Live-Veranstaltung, bei der Sie weder zu hören noch zu sehen sind. Sie haben während und nach dem Vortrag die Möglichkeit, Fragen per Chat zu stellen, die wir dann an Julie, die Moderatorin des Events, weiterreichen. Und jetzt begrüßen Sie mit mir Josephine Nauer, Geschäftsführer Autohaus 24, und Michael Mazanek, Geschäftsführer der Kreativagentur Red. Und damit übergebe ich das Wort an Julie.
Ja, vielen Dank, Frau Riedel, für die nette Überleitung und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier aus unserem Studio in München. Ich sitze zusammen mit dem Herrn Josef Finauer und Herrn Michael Mazanek. Und heute geht es um das Thema vom Online-Autohaus zum Mobilitätshub. Und in dem Rahmen wollen wir das ganze spannende Rebranding vom Autohaus 24 beleuchten. Herr Finauer, jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, was war denn der Grund für dieses Rebranding-Projekt von Autohaus 24?
Ja, mitten letzten Jahres hat die Hyundai Capital Bank Europe, ein Joint Venture der Santander Consumer Bank und der Hyundai Capital Service, rund 92% des Grundkapitals der damaligen SIXT-Tochter übernommen. In diesem Zuge sind auch die zwei Gebrauchtwagenstandorte der SIXT Car Sales in Berlin und München an die SIXT Leasing gegangen. Und da diese eben noch unter dem Namen SIXT Car Sales laufen, haben wir für uns, die Sixt Leasing, einen neuen Marken, eine neue Brand benötigt. Und da war es eigentlich nur der logische Schritt, eine bestehende, etablierte Marke, die schon erfolgreich im Markt ist, eben Autohaus 24, auch für diese Standorte zu finden.
Und wie sehen Sie jetzt die aktuelle Entwicklung des Marktes?
Ja, darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang sprechen und bräuchten mehrere Vortragsreihen. Aber wenn ich mich jetzt auf die Gebrauchtwagenportale beschränke, finde ich es unheimlich spannend, dass neben den etablierten Großen wie Autoscout, ja, die ja sehr stark im Markt sind, oder mobile.de, auch so Partner kommen wie die Autobörse der Santander oder auch Yes Auto, die ja chinesische Tochter im Hintergrund haben. Nicht zu vergessen ist auch, dass es Player gibt, die wie die Autohero, die sozusagen meines Erachtens relativ stark den Kunden ins Zentrum gestellt haben, die sich stark auf den wirklichen Online-Kauf konzentriert haben und hier vom Abschluss des Kaufes, Bezahlung, Garantie, Auslieferung, Rücknahme, alles abbilden, ja? Und so den Fokus maximal auf den Kunden gerichtet haben. Da haben wir zum Beispiel, gibt es in den USA Carvana, und ich habe so ein wenig den Eindruck, die haben sich die ein wenig zum Vorbild genommen, weil genau diese eben diese maximale Kundenfokussierung haben. Es gibt natürlich ein Problem beim Online-Kauf, ja. Die meisten Gebrauchtwagenkäufer wollen das Auto Probe fahren. Und das wurde einfach sehr schick gelöst, indem dass man den Kunden ein Rückgaberecht einräumt. Sozusagen, der Kunde kann das Auto Probe fahren und kann es dann wieder zurückgeben. High Level betrachtet, alles das Gleiche, ja. Es ist Fahrzeugankauf und Fahrzeugverkauf. Ja. Nur findet sich halt jedes Portal, findet seine eigene Rolle, seine eigene Story, mit dem er auf den Kunden zugeht. Und wir als Autohaus 24 brauchen auch eine richtige Strategie, die wir entwickelt haben, und auch unsere Story, mit der wir letzten Endes an den Markt gehen, um unseren Platz hier zu finden.
Was mich jetzt interessiert, sehen Sie das nur bei den Online-Portalen so oder auch bei den Herstellern?
Ich finde auch, dass sich die Hersteller extrem schnell entwickeln. Also alles rum um die OEM dreht sich unheimlich schnell. Wie schon gesagt, ich habe nur zwei aufgeführt zuvor bei den Gebrauchtwagenportalen, aber auch bei den Herstellern. Wenn ich jetzt von den klassischen OEMs weggehe und jetzt mal sehe, was bewegt sich daneben, kommt ich würde schon fast schon sagen, aus dem Nichts, ja, neue Automarken nach Deutschland mit neuen Konzepten. Vor circa 1,5 Jahren kam Borgward auf den Markt, in Kooperation mit RTU, die im Wesentlichen wieder vom Markt verschwunden sind. Jetzt kommt auf den Markt Iways, die spannenderweise einen neuen Weg gehen über einen Elektrofachhandel, über Euronics, Autos ausliefern und der Servicepartner ist dann wiederum Arteo. Und das nimmt kein Ende. Es gibt Elaris, die zum Beispiel kooperieren mit Euromaster. Oder auch sehr spannend, auch so ein Hersteller wie Hyundai bringt eine Nobelmarke nach Deutschland, Genesis, und steigt sofort in die Oberklasse ein. Und wer das Auto gesehen hat, das ist auch optisch, ehrlich gesagt, kann sofort mit jedem europäischen, deutschen Hersteller mithalten und ist meines Erachtens sehr gelungen. Ja, die Mobilitätskonzepte nehmen einfach meines Erachtens kein Ende. Und wenn ich mir jetzt ansehe, beispielsweise Link & Co., die starten gerade mit der Auslieferung. Was haben die gemacht? Die verbinden letzten Endes das Auto auch mit einem Sharing-Modell. Das heißt, die haben so eine Hybridlösung, die auf den Markt bringen. Neben dem Fahrzeugkauf besteht hier auch die Möglichkeit, das Auto im Abo zu nehmen. Und gleichzeitig kann ich aber das Auto, das ich im Abo habe, auch als Carsharing-Fahrzeug verwenden. Sozusagen immer im Umkreis, ja. Ob das im Markt erfolgreich sein wird, bei allen bleibt abzuwarten. Und wie sich die alle durchsetzen, werden wir sehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach unheimlich spannend und interessant, wie schnell das Ganze mittlerweile geht.
Was mich jetzt interessiert, bleibt denn das neue Autohaus dann überhaupt wie das alte Autohaus?
Natürlich nicht. Also die alte Autohaus 24 war ein klassisches Neuwagenportal. Jetzt mit den Standorten haben wir erstmals Gebrauchtwagen mit auf die Plattform gebracht. Und haben zusätzlich auch jetzt eben online und offline miteinander verbunden. Ja. Klassisch war es ja immer so, offline geht online. Ja. Wir gehen mit Autohaus 24 einen umgekehrten Weg und kamen von der Online-Welt in die Offline-Welt und sind jetzt nicht nur im Netz transparent, sondern auch an unseren Standorten in München, Berlin und Frankfurt.
Sie haben jetzt schon angedeutet, dass sich das Produktportfolio verändert. Was können denn die Kunden jetzt erwarten?
Ja, im Wesentlichen werden wir neben dem klassischen Neu- und Gebrauchtwagenverkauf auch Dienstleistungen und Services anbieten. Das heißt, wir werden Produkte bringen, wie zum Beispiel eine Service Flatrate, die man so heute im Markt meines Erachtens nicht kennt und noch nicht findet. Der Kunde hat hier die Möglichkeit, für eine monatliche Pauschale den Service, die Reparatur, Instandhaltung abzudenken. Und zwar nicht nur für unsere Bestandsfahrzeuge, sondern auch für Fremdfahrzeuge, für jedermann. Des Weiteren geht es um Punkte wie klassisch Reedereifenvertrieb, aber auch Themen wie Online-Zulassung, die wir zukünftig auf Autohaus 24 anbringen werden. Ja, und man darf halt eines nicht vergessen, wir kommen, die Wertschöpfung im Autohaus, ja, die Marge im Autohaus, die verteilt sich halt nicht, die ist ja nicht im Vertrieb zu finden, ne, sondern im Servicebereich. Und da war es für uns nur ein logischer Schritt, die Strategie so auszurichten, dass wir auch wirklich das echte Online-Autohaus bauen, neben den neu Gebrauchtwagen auch das Service-Portfolio anbinden. Und da sind wir natürlich extrem gut aufgestellt mit unserer Mutter, der Sixt Leasing, weil es eben eine Full-Service-Leasing-Gesellschaft ist, die ja schon alle Produkte im Endeffekt vorrätig hat, die man sozusagen jetzt nur noch umbauen muss und können so das Portfolio nutzen und über Autohaus 24 anbieten.
Spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Finauer, für die Ausführungen schon mal. Herr Mazanek, jetzt interessiert mich natürlich, es klingt jetzt sehr umfangreich, was sich alles verändert und das wollen Sie jetzt alles in das neue Erscheinungsbild praktisch einfließen lassen.
Naja, Sie merken schon, so Branding-Projekte können durchaus sehr komplex und sehr herausfordernd sein. Wir versuchen uns solchen Markenentwicklungsprozessen eigentlich immer sehr strukturiert zu nähern. Im Grunde teilen wir solche Projekte in drei zentrale Bereiche auf. Und zwar kann ich kurz zeigen, das sind die Bereiche Branding, Design und Kommunikation. Das sind die drei wesentlichen Bausteine, die bei so einem Prozess eine wichtige Rolle spielen. Diese drei Bereiche sollten im Idealfall, sagen wir mal, möglichst eng und möglichst stark miteinander verzahnt sein. Denn je stärker diese einzelnen Sektionen aufeinander einzahlen, desto stärker wird später auch das Bild der Marke sein, das sie nach außen tragen. Wir nennen diese Kraft, die sozusagen von diesem Zusammenspiel dieser drei Bereiche ausgeht, nennen wir Markengravitation. Zuerst, wenn wir in so ein Projekt einsteigen, wie auch bei Autohaus 24, schauen wir uns natürlich sehr genau diesen Bereich Marke, Markenstrategie erstmal an, Markenanalyse. Das sind sozusagen die Hausaufgaben, die man bei solchen Projekten tunlichst nicht außer Acht lassen sollte. Hier geht es um die inhaltliche und strategische Auseinandersetzung mit der Marke. Das heißt, im Grunde am Anfang das Thema Brand Analysis. Also wir analysieren sehr genau, wir schauen ganz genau hin, was ist die eigene Sicht auf die Marke? Wie will der Konzern, das Unternehmen die Marke, wo will der Konzern die Marke hin entwickeln? Was machen die Wettbewerber? Was gibt es überhaupt für Wettbewerber? Wofür stehen diese Wettbewerber? Natürlich, was ist unsere Zielgruppe und so weiter? Das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte, die wir am Anfang anschauen. Und je valider und je substanzieller und, sage ich jetzt mal, fundierter diese Analyse gemacht wird, desto leichter werden wir uns später beim Thema Markenentwicklung und aber auch beim Thema Markenführung und Markenmanagement tun. Schauen wir mal beim ersten Blick auf das Thema Wettbewerbsanalyse. Wettbewerbsanalyse, hier geht es ganz klar darum, wer sind denn unsere Marktbegleiter? Herr Finau hat es schon genannt, wir sind natürlich nicht allein in diesem Segment unterwegs. Das heißt, wir sind gut beraten, uns genau anzuschauen, wen gibt es denn da in unserem Umfeld, was machen die denn so? Was sind deren Stärken, was sind deren Schwächen, was sind deren Inhalte, was sind deren kommunikative Botschaften? Kurzum, welches Feld besetzen die Wettbewerber oder anders gesagt, welches Feld besetzen sie vielleicht auch nicht? Und das kann schon in der ersten Phase zumindest eine Indikation dafür sein, wo können wir in Zukunft sozusagen im Wettbewerbsumfeld eine gute und erfolgsversprechende Position einnehmen. Der zweite Aspekt ist neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Wettbewerb natürlich auch die gestalterische Auseinandersetzung. Das heißt, wichtig ist zu wissen, was sind denn diese Markenvisualitäten? Was sind die Markenwelten, mit denen wir es hier zu tun haben? Gibt es hier besondere Elemente, besondere Schriften? Gibt es gewisse, sagen wir, branchenspezifische Normen? Gibt es gewisse Signage? Gibt es gewisse visuelle Codes, die in dieser Branche verwendet werden? Alles ist total wichtig. Und je präziser wir diese Wettbewerbsanalyse auch auf visueller Ebene machen, desto sicherer werden wir später sein in der Markendesignentwicklung, dass wir uns gegenüber dem Wettbewerb eigentlich sehr klar und auch sehr grundsätzlich und sehr sinnstiftend eigentlich differenzieren. Schauen Sie, beim Mobilitätsmarkt hat sich in den letzten Jahren ja sehr viel getan. Neue Player sind auf den Markt gekommen, Finau hat es schon genannt, die auch mit völlig neuen Geschäftsmodellen sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel auch Abo-Modelle mit Cluno oder Care by Volvo oder das Thema Digitalisierung. All das gilt sehr gut zu betrachten, weil in diesem gesamten Kosmos soll natürlich Autohaus24 seinen erfolgreichen Platz finden. Und deswegen ist dieses Thema Wettbewerbsanalyse für uns am Anfang ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Sie haben es jetzt vorher schon angedeutet, wahrscheinlich ist es dann auch wichtig zu wissen, wen die Marke genau ansprechen soll.
Ganz klar, da sind wir beim Thema Zielgruppenanalyse. Man kann sich dem Thema Zielgruppenanalyse natürlich in verschiedenen Ebenen nähern. Was wir sehr gerne machen und was eigentlich sehr erfolgsversprechend ist, ist das Thema Personas. Das heißt, wir arbeiten mit Personas. Personas, kurz zum Verständnis, sind im Grunde prototypische Vertreter von Zielgruppen. Man entwickelt die, man schaut sich sozusagen seine einzelnen Zielgruppensegmente sehr genau an und versucht sie, sagen wir mal, über eine möglichst präzise Ausgestaltung für die ganzen Teammitglieder und die jetzt in den Prozess involviert sind, möglichst verstehbar zu machen und möglichst begreifbar zu machen. Also eine Persona, um es kurz zu sagen, enthält verschiedene demografische Daten. Also vorne dran steht ein Bild, das für uns sozusagen eine Persona möglichst klar visualisiert, also sprich, dass wir uns die Persona möglichst gut vorstellen können. Wir arbeiten oft mit Zitaten, die die Haltung dieser Persona sozusagen klar macht. Dann demografische Daten wie Alter, Geschlecht und so weiter. Ist die Person vielleicht verheiratet, ist sie nicht verheiratet? Das sind alles Personas, Informationen, die uns diese Persona sehr klar und sehr greifbar macht. Was auch super ist, ist zu wissen, was hat diese spezifische Persona für eine Anspruchshaltung gegenüber der Marke? Was sind vielleicht deren spezifische Needs? Oder anders gesagt, was kann die Marke im Besonderen tun, um diese spezifischen Needs zu erfüllen? Das ist später für die Kommunikation und für die Kommunikationsausrichtung ganz, ganz wichtig und gut zu wissen. Kurzum, wir entwickeln pro Zielgruppe 4 bis 6 Personas, grundlegend für uns als Arbeitsinstrumente, und bauen auch später auf diesen Personas eben die Kommunikationsstrategie auf. Wichtig ist in dem Aspekt auch nicht zu vergessen, es ist natürlich super zu wissen, was ist unsere Zielgruppe heute, aber ganz oft hat man ja auch, sagen wir, eine strategische Ausrichtung, zum Beispiel die Verjüngung einer Marke. Da können auch ganz andere Personas eine Rolle spielen, die man vielleicht heute noch nicht so auf dem Radar hat, eine jüngere Zielgruppe, die man bei so einer Personaentwicklung natürlich nicht vernachlässigen darf. Zum Beispiel haben wir bei Autohaus 24 festgestellt, dass gerade in der jüngeren Zielgruppe der Frauenanteil besonders hoch ist. Und jetzt ist es spannend zu betrachten, was sind denn die eigentlichen Kauftrigger bei Frauen? Die sind meistens ein bisschen anders gelagert, sage ich jetzt mal, als vielleicht bei einer älteren Zielgruppe, wo das Thema Status, Symbol oder Kauf oder auch Prestige eine wesentliche Rolle spielt. So ist in der jüngeren Zielgruppe meist eine Ausrichtung zu finden, die in Richtung Nachhaltigkeit geht und wo der Besitz auch gar keine zentrale Rolle mehr spielt, sondern wo es eigentlich um eine, sagen wir, übergeordnete Mobilitätslösung geht, die wir hier sozusagen etablieren wollen.
Und wenn Sie jetzt wissen, wen genau die Marke adressiert, wissen Sie ja noch nicht genau, wo die Menschen mit der Marke in Berührung kommen, oder?
Genau. Um diese Frage zu beantworten, entwickeln wir sogenannte Customer Journeys. Also eine Customer Journey, müssen Sie sich vorstellen, ist, wie der Name sagt, eine Reise, die sehr genau definiert, wann die einzelne Zielgruppe praktisch mit der Marke in Berührung kommt. Ja, bis ein, sagen wir, eine erwünschte Zielhandlung ausgeführt wird. Das kann sein ein Kauf, das kann sein eine Bestellung, eine Anfrage. Das nennt man eine Customer Journey. Das schaut Regelfall so aus. Also wir haben eine prototypische Person, eben eine Persona im Mittelpunkt. Und wir definieren praktisch ihre Berührungspunkte zur Marke über verschiedene Kanäle hinweg. Das kann sein klassische Werbung, wie Anzeige, TV oder Radio. Es kann aber genauso auch Online-Maßnahmen sein, natürlich wie die Webpage oder Online-Banner. Ja. Kann aber auch die Meinung eines Freundes sein oder auch zum Beispiel Informationen auf einem Bewertungsportal. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Ja. Spannend ist aber zu wissen, sozusagen in welcher Situation sich die Person befindet, wenn sie sozusagen mit diesem Touchpoint in Berührung kommt. Was weiß sie über die Marke schon? Was weiß sie vielleicht noch nicht? Was ist die richtige Art des Stimuli? Ist sie eher rational gesteuert? Ist sie emotional gesteuert? Oder auch mit welcher Information überfordern wir vielleicht die Zielgruppe an welcher Stelle? Ja, das ist also eine sehr, sehr gute und grundlegende Analyse, die wir an der Stelle machen und die uns eigentlich bei der Markenentwicklung und auch später bei der Kommunikation sehr, sehr viel hilft. Bei Autohaus 24 war es so, also kurzum, das Ziel im Grunde, die Customer Journey, die Reise des Kunden zu seinem Traumauto so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten. Das geht im Wesentlichen über das Thema Kommunikation und da ist natürlich genau dieser Punkt relevant. Was sind hier die richtigen emotionalen Trigger und was sind die richtigen rationalen Trigger? Besonders bei dem, was Herr Finower vorhin gesagt hat, bei der Überschreitung der Welt von einer digitalen Welt in eine analoge Welt. Bei einer digitalen Welt bin ich ja noch, sag mal, recht gesteuert und sehr recht kontrolliert unterwegs. Das habe ich noch alles, sag mal, kommunikativ ganz gut im Griff. Wenn ich jetzt in die analoge Welt gehe, ins Autohaus 24, müssen wir wirklich schauen, dass dort kein Energiebruch erfolgt der Marke, sondern dass das, was die Marke online verspricht, wir kommen ja aus der Online-Welt, ja, dass das sozusagen in der Offline-Welt im Autohaus auch erfüllt wird, um wirklich ein ganzheitliches, holistisches Markenerlebnis sicherzustellen. Wenn Sie jetzt diese entwickelten Personas, bleiben wir beim Beispiel von 3 Stück, wenn Sie die jetzt auf die Customer Journeys mappen, also genau wissen, welche Persona zu welchem Zeitpunkt mit der Marke in Berührung kommt, in welcher Situation, dann können Sie sich sicherlich vorstellen, haben Sie ein unglaublich mächtiges Instrument zur Markensteuerung. Also Sie merken schon, das ganze Thema Markenanalyse und Markenstrategie ist ein sehr, sehr umfassendes Feld, da kann man sehr tief einsteigen und kann auch sehr viel Budget und auch sehr viel Zeit dort investieren. Das sind natürlich beides Ressourcen, die bei unseren Kunden manchmal auch etwas knapp sind. Deswegen versuchen wir uns im Grunde diesen Themen auch sehr effizient und sehr budgetschonend zu nähern.
Das heißt dann ohne Markenanalyse, ohne Marktforschung in Ihrem Projekt?
Nein, so geht es natürlich auch nicht. Es gibt spezifische Frage, die müssen wir im Vorfeld gemeinsam mit dem Kunden beantworten. Also bei Autohaus 24 war es so, wir hatten schon eine sehr gute und fundierte Grundlage, gerade was das Thema Zielgruppenanalyse betrifft. Da war schon relativ viel da, auf dem wir aufsetzen konnten. Aber es gibt spezifische Fragen, die müssen wir gemeinsam erarbeiten. Das sind Fragen wie, wo steht Autohaus 24 im Wettbewerb? Also wenn sowas noch nicht da ist, das muss am Anfang geklärt werden. Wo ist unser Platz praktisch in dem Wettbewerbsumfeld? Genauso auch, was könnte vielleicht eine zukünftige Position sein? Wo sind wir heute? Wo sollten wir uns morgen hinbewegen? Und vor allem, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, der uns umtreibt, das Thema, was ist die Haltung der Marke in der Zukunft? Also kurzum, für welche Werte soll die Marke in der Zukunft stehen? Oder anders, welche Werte soll im Idealfall die Zielgruppe mit der Marke assoziieren? Und um diese Frage zu klären, gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen oder unterschiedliche Zugänge. Das eine ist die interne Sicht, und da haben natürlich die Mitglieder des Teams oder auch des Unternehmens, die Führungskräfte, oft ein relativ klares Bild. Aber mindestens genauso wichtig ist das Thema die externe Sicht, sozusagen die Sicht der Zielgruppe auf die Marke. Weil letztendlich machen wir den ganzen Prozess ja weniger für uns als eigentlich für die Zielgruppe. So, und um diese Informationen der Zielgruppe zu bekommen, da gibt es unterschiedliche Methodiken. Es hängt auch sehr stark vom Business ab oder hängt auch sehr stark von der Zielgruppe ab. Haben Sie als Beispiel eine sehr breite Zielgruppe wie bei Autohaus 24, kann man in dem Fall zum Beispiel über quantitative Surveys gehen. Man kann Online-Surveys aufsetzen, die gehen wahrscheinlich nicht so tief, aber über 4, 5 richtige Fragen bekommt man da schon ein sehr, sehr gutes Bild der Zielgruppe auf die Marke. Hat man einen B2B-Brand zum Beispiel, wo ich eine deutlich kleinere und spezifischere Zielgruppe habe, geht man auch gerne über qualitative Surveys. Also sprich, man macht Tiefeninterviews, man setzt sich mit den Leuten zusammen und kann natürlich dann dort auch mehr Informationen ziehen und kann in die Tiefe gehen und kann wirklich von den Entscheidern dort auf der Kundenseite genau erfahren, wie sehen sie die Marke, wie sehen sie vielleicht auch eine ideale Marke und kann sich genau dort die Informationen eben von außen holen, die wir brauchen.
Spannend. Ja. Und diesen externen Blick, wie bekommen Sie den?
Im Grunde eben über quantitative Surveys und über qualitative Surveys. Und die bilden für uns eine Grundlage. Was wir sehr gerne machen, ist auch, dass wir sozusagen so Art, Idealszenarien bauen. Das heißt, wir fragen die Leute, wenn ihr, liebe Zielgruppe, ein ideales Autohaus bauen dürftet, an welchen Werten würde sich denn dieses Autohaus festmachen? Also was sind eigentlich eure wichtigsten Trigger, eure wichtigsten Werte, die ihr gerne in einem Autohaus sehen würdet? Und dann kann man da sehr schön die Wahrnehmung von Autohaus 24 drauf matchen und sieht, wo ist man gut, wo ist man vielleicht weniger gut, wo ist der Wettbewerb besser. Vielleicht gibt es auch ganz neue Aspekte, die noch keins der Wettbewerber besetzt. Und da hat man auch schon einen sehr, sehr guten Korridor, wo man sehen kann, Mensch, das könnte vielleicht für uns in der Zukunft eine gute Option sein, wofür die Marke in Zukunft stehen sollte.
Und nutzen Sie da eine spezielle Methodik dafür? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist natürlich eine knifflige Frage. Es gibt grundsätzlich bei Markenentwicklungen natürlich diverse Modelle. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Es gibt Modelle wie dieses klassische Markensteuerrad. Es gibt eine Brandplattform. Es gibt einen Markenleuchtturm oder auch einen Markendiamanten. Das hängt immer sehr, sehr stark im Grunde auch vom Unternehmen ab und vor allem aber auch von der Komplexität des Modells. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, je komplexer das Modell ist, desto schwieriger werden sie es bei der Akzeptanz im Unternehmen haben. Also anders gesagt, je einfacher und je nachvollziehbarer das Modell ist und je leichter umsetzbar es im Konzern ist, desto besser werden sie im Grunde mit diesem Marktmodell auch in Zukunft fahren. Deswegen arbeiten wir sehr gerne mit einem, wie wir finden, sehr smarten, sehr einfachen und sehr gut nachvollziehbaren Modell, mit dem wir eigentlich schon über viele, viele Jahre sehr, sehr gute Resultate erfolgt haben und das auch sozusagen danach auch sehr gut in der Praxis umsetzbar ist. Und das Modell, das ist sehr spannend, das basiert im Grunde ein bisschen auf Neuromarketing, nämlich auf unserer Gehirnstruktur und der Erkenntnis, welche einzelnen Bereiche unseres Gehirns bei so einer Entscheidungsfindung oder der Entscheidung für eine Marke eine Rolle spielen. Aber das kann ich mal kurz erklären. Das ist sehr spannend. Also, unser Gehirn setzt sich natürlich aus vielen, vielen einzelnen Bereichen zusammen. Ja, für uns sind drei Bereiche von besonderer Wichtigkeit, die im Grunde bei einem Entscheidungsprozess eingebunden sind. Und zwar ist es der Neokortex, im Grunde unser Großhirn, wo alle rationalen Aspekte verarbeitet werden. Das limbische System, ja, das ist da, wo sozusagen alle Emotionen aufgehängt sind. Und der älteste Bereich unseres Gehirns, das Stammhirn. Und diese Funktionen dieser einzelnen Bereiche spielen im Grunde bei jeder Entscheidung, bei jedem Kaufprozess zusammen. Und das kann man sehr, sehr schön auch über Hirnscans, wenn Sie einen Entscheidungsprozess führen oder auch wenn Sie mit gewissen visuellen Triggern sozusagen konfrontiert werden, kann man diese Aktivität der einzelnen Bereiche eigentlich sehr, sehr schön nachvollziehen. Das Großhirn ist bei uns sozusagen die Verbindungsstelle zwischen emotionalem Wollen und konkreter Umsetzung. Also das ist eine Art Rechenzentrum in unserem Kopf, ja. Und da wird alles verarbeitet, was rational kühle Aspekte sind, wie Funktionalität, wie Qualität und Kosten. Also wenn Sie ein Auto kaufen zum Beispiel, die Überlegungen, hat es die richtigen Pferdestärken, hat es die richtige Größe, passt da mein Kinderwagen rein, ja oder nein, passt es in meine Garage, hat es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also all diese, sagen wir mal, rationalen Aspekte. Im limbischen System haben wir eigentlich das genaue Gegenteil. Das ist sozusagen die Macht- und Entscheidungszentrale in unserem Kopf. Hier werden Konsumwünsche verarbeitet. Da spielen emotionale Themen eine entscheidende Rolle. Beim Autokauf zum Beispiel das Thema Prestige oder dieses Desire oder Dinge wie Formensprache, Farbe, aber auch andere sensorische Eindrücke wie Geruch oder auch eine Haptik von dem Auto spielt da eine wesentliche Rolle. Und der dritte Bereich des Stammhirns ist Ausgangspunkt der Motiv- und Emotionssysteme. Sozusagen, das ist der älteste Teil unseres Gehirns und da werden alle Erfahrungen gespeichert, die im Grunde jeder Mensch für sich seit seiner Geburt macht. Und da sind Werte verankert wie Sicherheit, Vertrauen. Kenne ich die Marke nicht? Also wenn Sie sich eine Frage stellen, ist es jetzt ein japanischer Anbieter, ist es ein deutscher Anbieter? Hier spielen Themen wie Made in Germany, gute deutsche Wertarbeit eine zentrale Rolle. Wirkt das Autohaus vertrauenswürdig, bei dem ich ein Auto kaufe und so weiter und so fort. Genau, und wenn ich jetzt eine implizite, also eine unbewusste Kaufentscheidung treffe, verarbeitet unser Gehirn diese drei Bereiche in Sekundenbruchteilen. Das ist ein ganz schnelles Abwägen zwischen Ratio, Emotion und Erfahrung. Wenn ich einen bewussten und sag mal, längerfristigen Kaufprozess durchlaufe und eben genauso eine Kaufentscheidung abwäge, dann kann man das eigentlich sehr, sehr schön nachvollziehen. Kennen Sie sicherlich, wenn Sie sich zum Beispiel für ein Auto interessieren, dann erstmal überlegen, ja, das ist eine sehr vernünftige Entscheidung, das Auto passt wunderbar in meine Garage und ich kriege meinen Kinderwagen da hinten rein. Ja. Dann meldet sich vielleicht das limbische System und sagt, uff, aber die Kiste, ja, die ist nicht wirklich sexy. Ja. Oder andersrum, das limbische System verlangt dringend ein Cabrio. Dann sagt das Ratio, aber Junge, du wolltest doch eigentlich was sehr Praktisches haben, ja. Und natürlich dazu der Stammhirn, das natürlich sich fragt, kenne ich die Marke, ist die Marke vertrauenswürdig, ist das Auto eine sichere Entscheidung. Also genau sozusagen dieses Wechselspiel zwischen diesen drei Bereichen ist für uns das Spannende, wenn wir so einen Markenprozess anstoßen und wenn wir in so einen Markenprozess einsteigen. Das Wichtige dabei ist eigentlich jetzt gar nicht so sehr, wie die einzelnen Menschen ticken, weil da ist jeder anders gepolt. Der eine ist vielleicht eher rational gesteuert, der andere ist eher, sagen wir, emotional gesteuert oder es gibt natürlich auch diese sehr sicherheitsbetonten Menschen. Für uns ist nur wichtig die Erkenntnis, dass ein Entscheidungsprozess für eine Marke immer in diesem Spannungsfeld passiert und deswegen im Umkehrschluss eine Marke sehr gut beraten ist, wenn sie Werte aus allen diesen drei Bereichen vertritt. Also sprich einen rationalen Wert, einen emotionalen Wert und einen Erfahrungswert. Und auf diesem Grundprinzip basiert praktisch unser Markenmodell. Und wenn ich dieses Markenmodell so aufbaue und versuche über verschiedene Prozesse genau diese Werte rauszufiltrieren und zu extrahieren, wofür die Marke steht in diesen drei Bereichen, dann kann ich im Grunde auch die drei zentralen Fragen beantworten, nämlich letztendlich die leistungsbezogene Frage, was kann die Marke, das Produkt, was kann mir das Produkt auf rationaler Ebene liefern? Dann kenne ich die Marke, kann ich der Marke vertrauen? Habe ich sozusagen hier eine sichere Entscheidung für mich getroffen? Und natürlich für uns besonders, ist die Marke sexy? Also erfülle ich mir damit sozusagen einen Wunsch, sozusagen kann mich die Marke auf emotionaler Ebene befriedigen. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn Sie eine rationale oder eine sicherheitsrelevante Entscheidung treffen, bei einer Marke oder einem Produkt ist es langfristig nicht ganz so befriedigend, als wenn Sie sagen, Mensch, ich habe mir das jetzt wirklich gegönnt, ich habe mich da wirklich auch bewusst verführen lassen. Das ist natürlich eigentlich die schönsten Kaufentscheidungen, die Sie treffen können, zumal gerade im B2B-Bereich, es auch den Unternehmen oder Marken zunehmend schwerfällt, sich natürlich über eine rationale oder eine Erfahrungsebene voneinander zu differenzieren. Ganz, ganz viele Produkte sind auf rationaler Ebene sehr gleich, sehr austauschbar. Deswegen ist bei uns bei solchen Prozessen dieser emotionale Bereich, diese emotionalen Trigger eigentlich meist sehr, sehr spannend und besonders wichtig.
Ich merke schon, das ist eine sehr umfangreiche Arbeit. Wie in diesen Workshops, die Sie angesprochen haben, wie wenden Sie da die Methodik an?
Gut, also wir haben sozusagen unsere Hausaufgaben gemacht, ja, und wir haben das Fremdbild von Kundenseite auf die Marke haben wir sozusagen erhoben. Also wir haben im Idealfall die ideale Welt, die idealen Werte erhoben. Wir haben den Blick von außen auf die Marke. Die Informationen liegen uns alle vor. Und jetzt geht es natürlich in den Markenworkshop eigentlich an die spannende Aufgabe, die interne Sicht zu heben. Also hier geht es genau darum, wie ist denn der interne Blick auf die Marke und wie können wir sozusagen mit diesen externen Einflüssen, mit den Informationen, die wir generiert haben von außen, wie können wir mit diesen Dingen umgehen. Wir starten meist in solche Workshops mit, fast Warm-up-Fragen, mit einfachen Fragen. Das kennen Sie sicherlich, wenn die Marke eine Automarke wäre, welche wäre es? Oder wenn die Marke ein Tier wäre, welche wäre es denn? Ja, bei Autohaus 24 sind wir eingestiegen mit der Frage, wenn Autohaus 24 in Zukunft die Kombination aus zwei Prominenten wäre, welche wären es denn? Ja, und die Ergebnisse waren sehr, sehr spannend, ja. Wobei für uns natürlich viel weniger wichtig ist, wer jetzt da spezifisch genannt wird, ja, welche Personalities es sind, sondern vielmehr, warum diese Personen genannt werden und explizit mit welchen Werten sie verbunden werden. Also in unserem Fall war zum Beispiel ein Beispiel die Verbindung von Sebastian Schweinsteiger und The Rock, Dwayne Johnson. Und das gibt uns schon eine starke Indikation drauf, Sebastian Schweinsteiger, der natürlich für Bodenständigkeit und Siegeswille steht auf der einen Seite und Dwayne Johnson klar für Stärke, Erfolg und Humor. Und so sammeln wir über diese erste Warm-up-Übung eigentlich schon mal die ersten Begrifflichkeiten, die ersten Attribute, die vielleicht in Zukunft für eine Marke stehen könnten und wenden uns dann sozusagen nach dieser kleinen Warm-up-Übung oder haben uns auch nach dieser Warm-up-Übung natürlich dann dem sehr ernsthaften und sehr, sagen wir mal, intensiven Prozess der Markenprofilerstellung zugewendet. Also Sie haben eine Menge Werte. Sie haben natürlich den großen Topf der Werte, die sozusagen aus der externen Wahrnehmung kommen. Sie ergänzen die Werte aus interner Sicht, ja, und kommen zu einer sehr, sagen wir mal, umfassenden und spannenden Wertematrix. Ja, also das heißt, ein Wertekosmos, wo sich Autohaus 24 in Zukunft irgendwo wiederfinden wird. Besonders wichtig an der Stelle sind natürlich so mal die idealen Werte, die aus der Zielgruppe kamen. Die müssen wir immer im Auge behalten, wo wir genau wissen, Mensch, so wünscht sich die Zielgruppe die Marke in Zukunft. Und wir bauen sozusagen jetzt hier eine Wertewolke, einen Wertekosmos zusammen und clustern ihn, strukturieren ihn und ordnen die Werte praktisch unseren drei Wahrnehmungsebenen zu. Und das können Sie eigentlich wunderbar machen. Sie werden sehen, es gibt immer diese Wolke der rationalen Werte, dann gibt es diese Erfahrungswerte und natürlich das spannende Feld der emotionalen Werte. Und wenn wir das gemacht haben, steigen wir eigentlich in den super spannenden Prozess ein, diese Werte nun zu verdichten, auszusortieren, zu konsolidieren. Vielleicht gibt es neue Begrifflichkeiten, die andere covern, Überbegriffe. Und so wird es Stück für Stück in heißen und meist sehr emotionalen Diskussionen wird dieser Kosmos eigentlich immer kleiner, ja, und zu guter Letzt findet man sozusagen ein finales Markenprofil und dabei ist es ganz wichtig, das kann man als Agentur von außen niemals alleine machen. Das ist immer ein Prozess, der in einer engen Zusammenarbeit oder engen Abstimmung mit dem Kunden passiert, aber es entsteht im Grunde dann letztendlich das finale Markenprofil, hinter dem sich alle versammeln können und wo man sagt, ja, das sind die Werte, für die Autohaus 24 in Zukunft stehen soll und die auch, wie wir ja aus der Erhebung wissen, tragfähig sind und zukunftsfähig sind und die auch sicherstellen, dass Autohaus 24 eben in Zukunft erfolgreich sein wird. Sowohl im rationalen Bereich wie beim Autohaus 24 der Begriff einfach, Simplicity. Wir haben unten im Erfahrungsbereich den Wert Sicherheit, als ganz wichtiges Attribut. Und letztendlich im emotionalen Bereich den Wert persönlich. Und alle diese drei Werte werden von drei sogenannten Markensatelliten gestützt oder unterfüttert. Das ist im rationalen Bereich vielseitig, unabhängig, kompetent, im persönlichen Bereich offen, inspirierend und sympathisch und eben im Erfahrungsbereich fair, transparent und nachhaltig.
Genau, und wenn man jetzt auf die Werte nochmal eingeht, haben wir halt den Riesenvorteil, dass wir kein anonymer Online-Händler sind, kein anonymes Online-Portal, sondern speziell auf den Punkt sicher einzugehen, sind wir eben online und offline vertreten. Der Kunde hat zudem das Recht, auch das Fahrzeug zurückzugeben in einer bestimmten Frist problemlos. Und somit kann ich ihm den Pain nehmen und habe den Gain sozusagen mit der Rückgabelösung. Ja, der weitere Punkt ist die Einfachheit. Wir haben natürlich versucht, alles so simpel zu gestalten, aber nicht nur simpel im Online-Prozess, sondern auch im Offline-Prozess, also an den Standorten und vor allen Dingen so transparent wie möglich darzustellen. Also hier ist Transparenz auch ganz oben, nicht irgendwie versteckt, kleingedruckt und hier nochmal extra Kosten, sondern so ganz einfach und smart wie möglich dem Kunden das Fahrzeug näher bringen. Und der letzte Punkt war ja die Persönlichkeit. Hier haben wir natürlich einen Riesenvorteil, eben durch unsere Standorte. Der Kunde hat Kontakt mit einem Verkäufer und der Verkäufer betreut den Kunden persönlich von Anfang bis zu Ende. Also der Kunde wird nicht irgendwo in einer Callcenter landen, wird nicht irgendwo, jetzt sage ich mal, auf den Fidschi-Inseln landen, ja, wie es so die eine oder andere Plattform gibt. Nein, es ist tatsächlich der Verkäufer vor Ort. Er kann sich sicher sein, er hat den persönlichen Ansprechpartner in München, Berlin oder Frankfurt und der Verkäufer wird ihm auch später das Fahrzeug übergeben, also mit dem er den Erstkontakt hatte, auch wenn es online zustande kam, hat er dann auch später dem das Fahrzeug ausliefert.
Genau, und all diese schönen Aspekte müssen natürlich bei unserem Markenmodell letztendlich in eine zentrale Markenidee münden, sprich in einen Marktkern, der in Zukunft die Marke tragen soll. Und das ist bei Autohaus 24, da waren wir uns sehr, sehr schnell einig. Das Attribut begeistern. Wir wollen begeistern sein über die gesamte Customer Journey hinweg. Und nachdem jetzt so ein Begriff wie begeisternd in so einem Markenmodell recht einsam und alleine und nicht gerade verständlich dasteht, versuchen wir, den Markenkern immer über ein Brand Statement verständlich und erlebbar zu machen. Wir revolutionieren das Autohaus durch einfachen Autokauf und begeisternde Services auf der gesamten Kundenreise. Das ist unser Mission Statement, für das Autohaus 24 in Zukunft stehen soll. Das heißt, am Ende dieses Markenworkshops, dieses gesamten Prozesses, haben wir ein Werteprofil mit allen rationalen, emotionalen und auch Erfahrungswerten, für die Marke in Zukunft stehen soll. Und wichtig ist, dass diese Werte jetzt nicht nur für uns als Agentur oder als Designer die zentrale Grundlage sind für die nächsten Schritte, sondern dass dieses Werteprofil im Grunde in ganz, ganz vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielt. Nämlich im Grunde in den Bereichen, in denen eine Marke wirkt. Und das sind die Bereiche Products, also die Werte haben einen Einfluss darauf, was für Produkte werden wir vielleicht in Zukunft anbieten. Die Werte, der Markenkern hat auch Einfluss darauf, wie ist denn unser Behavior, denn die Mitarbeiter von Autohaus 24 sind im Grunde die allerwichtigsten Markenbotschafter für das Unternehmen. Aber genauso auch das Thema Environment, also sprich natürlich Online-Environment, also sprich die Webseite, wie schaut die aus, dass sie begeisternd ist, aber auch das Thema Offline-Environment, sprich wie schaffe ich es, dass ich ohne einen Energiebruch auch ein Environment für die Marke im realen physikalischen, in der realen physikalischen Welt schaffe? Und natürlich, last but not least, das Thema Kommunikation. Sprich, für uns als Kommunikationsexperten die richtige und wichtige Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
Sehr spannend.
Ja, und hier haben wir den Punkt, die Nachhaltigkeit aufgegriffen bei uns. Wir haben für die Autohaus 24 mit dem Partner klimahelden.eu eine Klimabilanz erstellt, mit der wir jetzt die Treibhausgasemissionen gemessen haben und haben jetzt erstmal schwarz auf weiß stehen, was sind denn unsere Treiber und können jetzt die konkret angehen und sozusagen minimieren. Beziehungsweise im letzten Schritt leider dann halt nur kompensieren. Ja, und das werden wir halt klassisch mit Emissionszertifikaten machen. Ja. Aber klar ist die Autohaus 24 nur eine kleine Gesellschaft in der Sixt Leasing SE. Allerdings ist es unheimlich wichtig, nicht nur aus Sicht des Autohauses, sondern aus Sicht des Kunden einfach für die Verantwortung zu übernehmen und den ersten Schritt zu gehen und eben diese Gesellschaft klimaneutral zu stellen. Ja. Ja. Des Weiteren sind wir den Schritt gegangen und haben mit Dreamer sozusagen jetzt Bäume gekauft, ja, und werden für jedes verkaufte Fahrzeug sozusagen einen Baum pflanzen und haben da speziell darauf geachtet, dass wir nicht irgendwie so diese wie soll ich sagen, den Kunden irgendwie hintergehen und nur so ein kleines Pflänzlein kaufen. Nein, sondern wir haben wirklich so 2 Meter Bäume gekauft, die in Deutschland gesetzt werden, wo auch der Kunde später sozusagen Geodaten bekommt und den auch tatsächlich sich ansehen kann.
Ja, das sind eben schöne Beispiele, wie so eine Markenausrichtung oder eben ein Markenprofil einen starken Einfluss haben kann, eben auf das, was ein Unternehmen tut oder wie ein Unternehmen einfach nach außen hin auftritt. Wir kommen jetzt im Grunde zu dem super spannenden Bereich, wie wir diese Markenwerte im Grunde in eine Designsprache, in einen visuellen Markenauftritt überführen. Also wir haben sozusagen die Werte definiert, wir haben jetzt die Grundlage geschaffen, die strategische Grundlage. Wie soll sich die Marke in der Zukunft in der Theorie anfühlen? Und jetzt gehen wir mit diesen Werten auf sozusagen unser Design-Team zu und die haben die Aufgabe, diese Werte jetzt über verschiedene Techniken und Methodiken visuell zu kodieren, damit sie die Zielgruppe auf der anderen Seite wieder entsprechend im Grunde unserer Planung und unserer Zielvorstellung visuell dekodieren kann. Denn im Idealfall gelingt es uns, dass das Markenerscheinungsbild, was wir entwickeln, genau diese Werte reflektiert, dass also sprich die Zielgruppe im Grunde implizit mit dem Logo und mit dem Erscheinungsbild die Marke so wahrnimmt, wie wir sie im Grunde im Vorfeld festgelegt haben. Weil wir sehen das ganze Thema Designentwicklung als sehr, sehr strategischen Prozess und versuchen uns da im Grunde von dem Thema Geschmack von einzelnen Personen, soweit es geht, zu verabschieden und die auszublenden, sondern vielmehr die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, welche Designoption reflektiert denn die Marke in einer idealen Form oder anders gesagt, welche Ideenoption schafft es, dass wir die Markenwerte in einer idealen Art und Weise praktisch visuell übersetzen?
Und wie schaffen Sie es, diese ganzen Werte gestalterisch zu verpacken?
Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach und es geht auch nicht so linear. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich einen Wertekosmos habe, dass ich das irgendwo reinkippe und unten kommt das richtige Design raus. Sondern das gehört natürlich schon ein bisschen Erfahrung dazu. Und aber auch ein paar spannende, sage ich jetzt mal, wissenschaftliche Grundlagen, die man sich da bedienen kann bei dem Thema. Das kann ich mal kurz erklären. Wenn wir zum Beispiel beim Thema Schriften einsteigen bei Autohaus 24, es liegt ja auf der Hand, dass unterschiedliche Schriften unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Wenn ich zum Beispiel eine klassische Antiqua-Schrift habe mit ihren Serifen, dann bin ich in einer sehr, sage ich jetzt mal, konservativen Welt und werde Werte assoziieren, wie zum Beispiel Weisheit oder Wissenschaft, ja, die da mit transportiert werden. Habe ich das Ziel, eher emotional oder persönlich unterwegs zu sein, bin ich wahrscheinlich gut beraten, mit einer Handschrift zu arbeiten, wie es auch oft zum Beispiel bei Zitaten getan wird. Habe ich eine serifenlose Linear-Antiqua, also eine sehr, sehr klare Schrift, bin ich in der Wertewelt eher von, sage ich jetzt mal, Präzision, Technik, Klarheit, aber vielleicht auch in einer gewissen Kühle. Und natürlich mit allen Abstufungsschritten, die Sie da so dazwischen haben. Wir haben uns genau sozusagen mit diesen Überlegungen im Thema Autohaus 24 genähert und kamen nach, sagen wir, einer relativ breit angelegten Research-Phase zu genau dieser Lösung von Autohaus 24, die wir hier sehen. Das ist die Galano Grotesque. Das ist eine sehr schöne, online optimierte Schrift, ja, die ganz, ganz simpel ist. Also auch hier wieder zum Thema Markenwert Einfachheit, die sich hier widerspiegelt. Und durch die Kleinschreibung, bei der wir uns auch sehr einig waren, auch dieses Nahbare hat, eben dieses Persönliche ausdrückt, ja, eine gewisse Besonderheit hat durch dieses kleine A, durch diese runde Form und eben auch durch diese, sagen wir mal, sehr runden Formen sehr, sehr emotional wirkt. Wir haben sie dann bewusst im Schriftschnitt bold gewählt, um eben dieses Thema Sicherheit und ein gutes Standing einfach der Schrift zu geben, ja. Und so versuchen wir eben, wie an diesem Beispiel, diese Markenwerte in jedes einzelne gestalterische Element zu übersetzen. Ein zweites Beispiel ist das Thema Farbgebung. Super spannend. Da gibt es eine ganz tolle Untersuchung. Da wurden bundesweit 2000 Personen befragt über alle Gesellschaftsschichten hinweg und auch in allen Altersklassen, welche Farben sie mit welchen Werten assoziieren. Oder andersrum, ihnen wurden 200 Werte vorgegeben und die sollten sie praktisch einer Farbe zuordnen. Und es ist super spannend, wie größtenteils klar die einzelnen Zuordnungen sind. Sie können sich vorstellen, sind sie sehr stark im emotionalen Bereich? Haben Sie Werte wie Liebe, Leidenschaft oder andere emotionale Werte? Sind Sie immer in einem Rotspektrum? Ja, das ist sehr, sehr interessant. Oder Sie sind, wenn Sie die Farbe Blau haben, werden denen immer eher rationale Werte zugeordnet, wie Klarheit oder Kühle oder Seriosität. Ja, klar, die Farbe Grün assoziiert man sofort mit dem Thema Natur oder dem Thema Nachhaltigkeit. Schwarz steht eher für Macht oder für das Mächtige, aber auch für das Wertvolle. Nicht umsonst kodieren viele Premium-Brands ihre Erscheinungsbilder mit der Farbe Schwarz. Und das sind schon Erkenntnisse, die man sich bei einer Markendesignentwicklung wirklich zunutze machen kann, gerade was sich das Thema Farbigkeit betrifft. Aber genauso ein anderes Beispiel, das Thema Formensprache. Also wenn Sie eher runde, organische Formen nehmen, werden Sie eher emotionaler, eher nahbarer wahrgenommen, als wenn Sie, wie zum Beispiel beim Beispiel unten rechts, eher mit kantigen, eckigen Formen arbeiten. Die wirken vielleicht etwas dynamischer oder etwas schneller im wahrsten Sinne des Wortes, aber sind natürlich von ihrer Formensprache einfach auch härter. Und all diese Aspekte fließen hier ein. Und wie gesagt, mein oberstes Ziel ist immer, bitte Geschmack, soweit es geht, draußen lassen, sondern wirklich strategisch vorgehen, sowohl bei der Farbwahl, bei der Typografie und bei allen anderen gestalterischen Elementen. Genau, und so nähern wir uns dem Thema und die Markenwerte geben für uns immer einen sehr, sehr klaren Korridor vor. Also das ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht super eng, aber ich habe schon gewisse Leitplanken, innerhalb denen ich mich bewegen kann. Ich kann natürlich innerhalb der Leitplanken jetzt etwas noch emotionaler sein oder ich kann etwas rationaler unterwegs sein von der Ausgestaltung. Aber im Grunde ist die Richtung ist schon sehr, sehr klar. Und so entstehen jetzt unterschiedliche Designkonzepte. Wir waren natürlich am Anfang wahnsinnig, sagen wir mal, online getriggert und waren auch sehr stark bei dem Thema Liquid Branding, was wir sehr interessant finden, eben bei einer sehr dynamischen Marke. Aber wir dürfen nie außer Acht lassen, dass ein wichtiger Aspekt auch die physikalische Wahrnehmung im Autohaus ist. Und da konnten wir uns, wie zum Beispiel hier oben rechts, das Icon sehr, sehr gut online vorstellen, sehr, sehr nett digital, ja, aber bei weitem nicht irgendwie als Icon auf einem physikalischen Autohaus und im Zweifelsfall eine Premium-Limousine verkauft werden sollte. Und so entwickeln wir clustern, wir sortieren aus und kommen letztendlich zu einem Favoriten, der dann nochmal fein getuned wird. Hier geht es dann wirklich schon sehr, sehr in einzelne Details rein, hier in Winkelstellungen des Logos, in einzelne Farbdetails und erarbeiten im Grunde dann gemeinsam mit dem Kunden das finale Logo, wie wir es hier sehen. Und ich kann noch kurz dazu erläutern, die Bildmarke ist sozusagen die Fusion. Die haben wir bewusst, sagen wir, sehr interpretationsoffen gestaltet. Die Fusion zum einen von dem A von Autohaus 24, auf der anderen Seite aber auch eine Art Dachform, die eben für das Thema Haus steht und letztendlich von der Farbigkeit bewusst sehr, sagen wir mal, impactstark gewählt, gerade was das Thema Online betrifft. Aber auch eben mit so Assoziationen wie Liebe und last but not least Geschwindigkeit. Nicht zuletzt ist ein Ferrari rot. Also war für uns klar, dass wir uns hier letztendlich aus dieser roten Farbwelt bedienen müssen. Und was dann passiert, ist im Grunde für uns immer Proof of Concept, dass wir das finale Logo, hinter dem sich alle versammeln und das alle super finden, dass wir das wiederum gegen die Markenwerte matchen und sagen, trifft's denn das Logo? Drückt das Logo denn das aus, was wir am Anfang strategisch festgelegt haben? Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das Logo grundsätzlich erstmal simpel wirkt. Das ist keine komplexe Form. Ja, deswegen haben wir es bewusst ganz flat designt. Ja. Es wirkt sicher, weil es ein gutes Standing hat, also auch letztendlich sehr bold ist von seiner Außenwahrnehmung. Und ich glaube, auch über die Farbgebung und über den Schriftzug kann man schon sagen, dass es auch sehr persönlich wirkt. Es wirkt nicht konzernhaft. Wir haben jetzt keine Großbuchstaben gewählt, sondern sind bewusst auf diese Kleinschreibung gegangen. Und wenn all das erfüllt ist, ja, dann sage ich, Mission erfüllt. Und dann haben wir im Grunde bis zu dem Punkt alles richtig gemacht.
Spannender Weg. Mhm. Herr Mazanek, ist dann Ihre Arbeit mit der Logoentwicklung und den Designelementen dann abgeschlossen?
Nein, natürlich nicht. Also was wir dann machen, ist, das Ganze natürlich auf den Prüfstand zu stellen. Und wir versuchen das Ganze sozusagen jetzt mit Leben zu erfüllen. Das heißt, wir setzen das Logo in verschiedene Szenarien ein. Wir machen erste prototypische Anwendungsbeispiele, um letztendlich auch sozusagen zu zeigen, wie das Logo dann später im wirklichen Leben funktionieren wird und wie das ganze Erscheinungsbild funktionieren wird. Und am Ende des Prozesses gibt es natürlich dann auch, versuchen wir die ganze Marke in einem Art Corporate Design Manual zu manifestieren. Kann man ein paar Beispiele zeigen? Also wir sind natürlich hier gestartet für uns jetzt erstmal in einem exemplarischen Autohaus. Wie schaut hier die Signatur im Außenbereich aus? Aber über die reine Logoplatzierung hinaus ist die hohe Kunst bei so einem Prozess ist, im Grunde ein Erscheinungsbild zu kreieren, was im Idealfall, auch wenn es sich das erstmal absurd anhört, ohne Logo funktioniert. Ja. Also die hohe Kunst ist im Grunde einem Markendesign so viele Elemente mitzugeben, an dem sozusagen sich eine Wiedererkennung festmachen kann. Da gibt es ein paar tolle Beispiele. Denken Sie zum Beispiel nur an die Marke Nivea. Also Sie brauchen den Namen Nivea gar nicht zu lesen. Nur durch das Blau und Weiß und die Art der Typografierung sind Sie sofort bei der Marke Nivea. Anderes Beispiel Mercedes-Benz. Nur dieser hellgraue Fond und diese leicht kondensierte klassizistische Antiqua sind Sie sofort beim Thema Mercedes-Benz. Oder ein anderes Beispiel, nur allein die Bildwelt von Marlboro. Sehen Sie einen Cowboy am Lagerfeuer, sind Sie sofort sozusagen assoziativ bei der Marke Marlboro. Und das ist im Grunde die hohe Kunst. Das heißt, es ist nicht nur immer an dem Thema Logo festzumachen, sondern so viel Trigger wie möglich zu schaffen, die eine Marke wiedererkennbar und zuordnenbar machen. Deswegen entwickeln wir hier jetzt verschiedene Elemente. Man sieht es jetzt ja an dem Beispiel der Flaggen, also hier auch aus dem Logo kommend eine gewisse Designsprache zu etablieren. Man sieht es hier an dem Thema Showroom, wie wir diese Wand im Hintergrund gestaltet haben. Und es zählt natürlich genauso bei physikalischem Environment, aber auch genauso bei digitalen Messen. Es ist genauso wichtig, wie schaffe ich ein digitales Marken-Surrounding, ein digitales Marken-Environment, wie wir es zum Beispiel jetzt vor kurzem bei einem großen digitalen Event für Capgemini gemacht haben. Ja, also das ist super spannend. Ja. Dann gibt es natürlich ganz klassisch die Geschäftserstattung, aber auch genauso alle digitalen Medien. Das Logo muss hier super funktionieren, das muss ganz einfach sein. Ja. Bis hin eben für Autohaus 24 besonders relevant, auch die kleine Signatur auf einem Nummernschild. So, und wenn wir dann alles richtig gemacht haben, dann kommen wir im Grunde zu einer, wie sagt man so schön, holistischen Brand Experience, also wirklich einer ganzheitlichen Markenwahrnehmung, wo alle Elemente zusammenspielen und eben ein schlüssiges, in sich stimmiges und starkes Markenbild ergeben. Und ein spannender Punkt ist natürlich auch, wie schaut das Autohaus der Zukunft aus? Da kann vielleicht Herr Fiener noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen.
Genau. Ja, wir haben das Autohaus der Zukunft mal visualisiert und digital dargestellt, um natürlich ein Zielbild zu haben, wo wollen wir hin, wie soll es aussehen, weil auch wir natürlich wachsen werden. Ja? Denn mittelfristig werden wir mit Sicherheit nicht nur an drei Standen in Deutschland vertreten sein, sondern auch im Raum Düsseldorf, Köln oder Dresden, Leipzig. Ja, und um dieses Zielbild zu erreichen, haben wir jetzt natürlich gemeinsam die besten Voraussetzungen geschaffen, um dahin zu kommen, was Sie jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, nämlich die Zukunft von Autohaus 24. Und darauf freue ich mich.
Ja, vielen Dank, Herr Mazanek. Vielen Dank, Herr Fienauer, für die wirklich spannenden Ausführungen. Ich bin total begeistert und fasziniert und finde, das Ergebnis ist toll. Ja, liebe Teilnehmer, Sie hatten ja während des Vortrags die Möglichkeit, auch Fragen an die beiden Herren zu stellen und die wollen wir jetzt natürlich auch adressieren. Herr Fienauer, ich glaube, die erste Frage richtet sich vor allem an Sie, und zwar, wie lange der Prozess von der Agenturauswahl bis zur Umsetzung des Rebrandings gedauert hat. Haben Sie da eine Einschätzung für uns?
Ja, ziemlich genau. Für das Rebranding haben wir circa 3 Monate benötigt, wobei mein Team vom Autohaus 24 hier im Vorfeld einiges an Vorarbeit geleistet hat. Wir haben ein Briefing erstellt, in dem zum Beispiel das aktuelle Geschäftsmodell erklärt wurde, die Strategie oder auch die aktuelle Zielgruppe schon analysiert war.
Mhm. Super, danke Ihnen. Die zweite Frage bezieht sich auf die Skalierbarkeit des Prozesses. Herr Mazanek, ich glaube, da können Sie uns am besten einen Einblick geben.
Genau, also was ich gerade versucht habe zu erklären, ist natürlich sozusagen der Gesamtprozess, den man im Regelfall in so einem Projekt durchläuft, was aber nicht heißt, dass wir bei jedem Projekt oder bei jedem Kunden diesen Prozess von A bis Z so mustergültig durchlaufen. Es hängt auch immer sehr stark davon ab, was sozusagen auf Kundenseite für Vorarbeit geleistet wurde. Bei Autohaus 24 sind wir eben auch erst beim beim Thema Workshop mit eingestiegen. Also wir versuchen, die einzelnen Bausteine natürlich auch immer den Rahmenbedingungen, die zur Verfügung stehen, anzupassen, was sowohl das Thema Timing als auch Budget betrifft. Also die Antwort heißt ja, man kann natürlich das ganze Projekt sehr groß und vollumfänglich denken, kann aber auch hier sehr, sag mal, spitz und sehr effizient in die einzelnen Themen einsteigen.
Ja, ist ja auch ein sehr komplexer Prozess, wie wir gesehen haben. Danke Ihnen, Herr Mazanek. Ja, danke an Sie beide nochmal für die wirklich tiefen Einblicke und auch interessanten Ausführungen. Und jetzt verabschieden wir uns hier von München und geben zurück an Frau Riedel nach Hamburg.
Uns geteilt haben und ich denke, dass jeder die ein oder andere Inspiration aus den Abend mitnimmt. Und vielen Dank auch an Sie alle, an den Bildschirmen, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns, Sie bei den nächsten Veranstaltungen zu begrüßen. Und ein paar Ideen zu den nächsten Veranstaltungen finden Sie gleich auf unserer Abschlussfolie. Haben Sie noch einen schönen Abend.